Vater, ich danke dir für unseren lieben Bruder Birol und ich bitte dich, Herr, dass du so durch ihn redest. Und Jesus, du bist einfach wundervoll. Amen.
Ich habe gerade eben so gedacht, als ich die Kinder gesehen habe, ist gar nicht mehr so viel Platz. Was machen wir, wenn das hier vorne voll ist? Müssen wir uns irgendwas überlegen, ob dann die Kinder so noch in die Mitte noch weiter stehen und man ist ja alles voll, das wäre doch was. Das wäre richtig schön. Mir Bera war ja so lieb, uns heute ein Zeugnis zu geben. Eine Frage hast du aber, wo bist du da? Eine Frage hast du gar nicht beantwortet, die ich dir jetzt nochmal stelle. Glaubst du denn an Jesus Christus?
Ja,
sehr gut. Richtige Antwort. Jetzt hätte ich ein Problem gehabt, wenn du Nein gesagt hättest. Aber natürlich eine einfache Frage. Na klar, glaubt sie. Wie könnt ihr denn nicht glauben, müsste man eigentlich fragen. Es ist ein bisschen so, als würde ich jemanden fragen, glaubst du, dass es die Sonne tatsächlich gibt? Na klar glaube ich, dass es die Sonne tatsächlich gibt. Schau doch. Also jetzt hier drin sieht man es nicht so gut. Aber da draußen ist eine Sonne, wirklich. Ihr könnt mir glauben. Na klar ist da eine Sonne. Wenn du sie direkt sehen kannst, dann glaubst du natürlich daran, dass es sie auch gibt. Ja, völlig verständlich. Deswegen glaubt natürlich mein Bera auch, dass es Jesus Christus gibt und dass er Gott ist. Also sie hat sie erlebt, ganz oft schon erlebt. Und ich bin mir sicher, sie könnte den ganzen Gottesdienst hier füllen. Einfach erzählen nacheinander, was sie erlebt hat mit Jesus. Und ich glaube, Thomas geht es genauso. Wir könnten jetzt hier das Mikro freigeben und dann könnten wir wahrscheinlich wochenlang hier sitzen und einfach nur hören, was hat Gott in dem Leben von jedem Einzelnen getan. Und natürlich glauben diese Menschen dann, die glauben an Gott. Was soll man denn sonst tun? Und so fängt Glaube auch an. Glaube fängt in der Regel nicht damit an, dass sich jemand hinsetzt und sich das philosophische Argument von Anselm von Canterbury anguckt, dass es Gott geben muss. Ich habe gehört, es gibt Ausnahmen, aber ich glaube, die allermeisten Menschen geht es nicht so. Ja? Die meisten, die kennen das Argument auch nicht, ist auch nicht so wichtig. Wird aber viel darüber diskutiert. Weil wenn man es erlebt hat, dann sind die Argumente ja gar nicht mehr so wichtig. Wenn du erlebt hast, dass Gott in deinem Leben was getan hat, dass er deine Gebete gehört hat, dass er zu dir gesprochen hat, dann ist nicht mehr so wichtig, ob du das philosophisch nachher noch alles darstellen kannst und strukturieren kannst. Das hilft trotzdem. Das ist auch wichtig. Aber das ist eigentlich nicht der Punkt. Genau wie mit der Sonne. Wenn ich die Sonne einmal gesehen habe, brauche ich nicht mehr drüber reden, ob sie wirklich gibt. Da weiß ich, klar gibt es die Sonne. Ja? Es hat sich kaum jemand, behaupte ich, hingesetzt, und sich mal so die Umlaufbahn der Erde angeguckt. Ja, die Erde hat Masse klein m, Sonne Masse groß m. Und dann folgt nach Newtons Gravitationsgesetz die Gesamtenergie für die Erde, ja, ist groß e gleich e kinetisch und e Potential, ist auch nicht so wichtig. Und dann kann man das aufstellen, da kommt man so eine Differentialgleichung, quadratische Differentialgleichung, wunderbare Sache. Und wenn man den richtigen Lösungsansatz findet, dann kann man die Position der Sonne und die Rotation um die Erde berechnen. Und dann sieht man, ach tatsächlich, so wie sich die Erde bewegt, muss es die Sonne wirklich geben. Oh, jetzt können wir alle aufatmen. Puh, Glück gehabt, die Sonne gibt es wirklich. Aber es ist natürlich Quatsch. Niemand hat sich hingesetzt. Ich könnte die Gleichung wahrscheinlich nicht mal lösen, sondern wir sagen, da ist sie doch. Klar ist die Sonne da. Ja, wenn man es erlebt hat, dann ist das Nachgerechnet schon noch wichtig, weil wenn da was anderes rauskommt, dann hätte man ein Problem nachher. Aber ist nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, begegnest du diesem Gott oder nicht, um von diesem Bild wieder wegzukommen. Aber ich behaupte, ich sage jetzt was vielleicht kontrovers klingt. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, ob du glaubst, dass es Gott gibt oder nicht. Bevor mir jetzt jemand an die Gurgel geht, was ich damit meine ist, es ist gar nicht so wichtig, ob du glaubst, dass es ihn gibt oder nicht. Die Frage ist, macht das was mit deinem Leben oder nicht? Das ist eigentlich der springende Punkt. Wie mit der Sonne. Wir gehen nochmal zur Sonne zurück. Wenn es Hochsommer ist und du gehst raus, ohne dich einzucremen, ohne Hut. Ja, also nicht so, sondern ohne Sonnenbrille. Und du gehst einfach raus. Dann ist egal, ob du glaubst, dass es die Sonne gibt oder nicht, du kriegst einen Sonnenbrand. Ja, ist klar. Ob du es glaubst, dass es die Sonne gibt, macht keinen Unterschied für deinen Sonnenbrand. Der ist nachher genauso schlimm. Die Frage ist, hast du dich eingecremt? Und dafür ist natürlich hilfreich, dass du weißt, es gibt eine Sonne und davon muss man sich in Acht nehmen. Aber die Frage ist nicht, bist du davon überzeugt, dass es sie gibt, sondern die Frage ist, was macht das mit deinem Leben? Was macht das mit deinem Verhalten? Was macht das mit dem, wie du durchs Leben gehst? Und das ist nämlich eigentlich die entscheidende Frage. Ob es Gott gibt oder nicht, das ist nicht die entscheidende Frage. Die Frage ist, was macht das mit deinem Leben? Was macht das mit dir? Das ist eigentlich der Knackpunkt. Das ist die eigentlich schwierige Frage. In der Bibel redet Jesus genau davon, von dieser Frage, was macht das mit deinem Leben? Und zwar, wenn es Gott gibt, dann wäre es ja richtig, so zu leben, wie er das möchte. Ja, wenn es ein Wesen gibt, was allwissend ist, allmächtig ist, was alles geschaffen hat, was es gibt, alles in der Hand hält, dann hat es auch einen Plan, wie dieses Leben laufen sollte. Und dann wäre es ja richtig, auch so zu leben, wie das weiseste Wesen der Welt, was es überhaupt gibt, das denkt. Das wäre wichtig, so zu leben. Und diese Art zu leben, die nennt Jesus den schmalen Weg. Und er benutzt ein Bild dafür und sagt, es gibt einen anderen Weg, nicht so zu leben, wie Gott es möchte, und das ist der breite Weg. Dazu lesen wir eine kurze Stelle aus der Bibel. Da sagt Jesus, geht durch das enge Tor. Denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Und nur wenige finden diesen Weg. Also Jesus redet von einem breiten Weg und einem schmalen. Ich möchte das mal weiterspinnen. Wir können uns vorstellen, so einen Trampelpfad oder eine Straße. Wir wohnen fast an der Sackgasse von der Straße. Was sehr schön ist, da fahren wenig Autos lang, ist sehr ruhig bei uns. Aber am Ende dieser Sackgasse gibt es so einen Trampelpfad. Der führt noch weiter. Der ist nicht so gut zu sehen, aber der ist da. Und das ist ein Bild von diesem Trampelpfad, was ich euch mitgebracht habe. Und so können wir uns vielleicht diesen schmalen Weg vorstellen. Das ist wie so ein Trampelpfad. Was macht den aus, so einen Trampelpfad? Na, ein Trampelpfad, der ist nicht so leicht zu laufen. Ja, da sind vielleicht mal Wurzeln im Weg, da sieht man, da wächst dann vielleicht das Gras drüber, da sind mal auch größere Steine, wo man ausweichen muss. Das ist nicht so bequem, einen schmalen Weg zu laufen. Ja, das macht den aus. Ich befürchte schon, dass die Ranger mir widersprechen, aber für normale Menschen, die nicht gewohnt sind, so zu wandern, Trampelpfad ist meistens der schwierigere Weg. Wenn du A oder B laufen kannst, nimmst du wahrscheinlich eher einen guten Weg mit Steinen oder ähnlichem. Warum sagt denn Jesus, dass dieser Weg, so zu leben, wie Gott es möchte, dass der schmal ist, dass der schwierig ist zu laufen? Na, Jesus sagt dieses Bild von dem schmalen und dem breiten Weg am Ende von der Predigt. Und in dieser Predigt zählt er so ein paar Sachen auf, was es bedeutet, so zu leben, wie Gott es möchte. Lesen mal so ein paar Sachen davon. Er sagt, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Ein bisschen später sagt Jesus, ihr wisst, dass das heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Noch ein bisschen später. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Das ist der schmale Weg. Das macht den Weg schmal. Deswegen ist es sehr schwierig zu gehen. Weil so zu leben, wie Jesus das sagt, ich behaupte, dass es nicht möglich ist. Du kannst es mal machen, du kannst es mal vielleicht für einen Zeitraum schaffen, vielleicht mal eine Stunde, wo du wirklich dich bemühst, da kriegst du das vielleicht hin. Aber nicht als konsequenten, als Lebensziel, der dein ganzes Leben durchzieht. An einer anderen Stelle sagt Jesus mal, eigentlich das alles, was Gott von uns möchte, ist, dass wir ihn lieben und unsere Mitmenschen lieben. Daran kann man eigentlich alles zusammenfassen. Jetzt Liebe ist mal so ein Wort, da verstehen wir heute ganz komische Sachen drunter. Es gibt dieses berühmte Hohelied der Liebe, was bei Hochzeiten manchmal gelesen wird. Dies Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich und so weiter. Das ist eine Beschreibung, was ist denn Liebe eigentlich? Und wir können das jetzt umdrehen. Wir können dann sagen, na, was ist also nicht Liebe? Wenn du ungeduldig bist, dann liebst du nicht. Wenn du unfreundlich bist, liebst du nicht. Wenn du neidest, wenn du dich aufspielst, wenn du eingebildet bist, taktlos, deinen eigenen Vorteil suchst, anstatt den Vorteil des anderen, wenn du die Beherrschung verlierst, wenn du etwas nachträgst, wenn du nicht alles erträgst, nicht immer glaubst, nicht immer hoffst und nicht allem standhältst, dann liebst du nicht. Und was Gott von uns möchte, ist, dass wir alle unsere Mitmenschen lieben, alles ertragen, immer hoffen, immer geduldig sind, niemals die Beherrschung verlieren, das Liebe. Deswegen ist der Weg schmal, deswegen ist der schwierig zu gehen. Das ist nicht einfach. Und wie gesagt, ich behaupte auch, ich glaube eigentlich kann das auch niemand. Jetzt aber komisch, warum ist denn Jesus so hart? Er sagt, die gehören eigentlich ins Feuer der Hölle, die ein Schimpfwort benutzen, jemand anderen gegenüber. Weil es nicht so sehr um die Sachen selbst geht. Die Bibel benutzt ein Bild dafür, die sagt, wir sind hartherzig. Das ist unser Problem. Wir haben Herz aus Stein. Nicht, dass wir mal jemanden beschimpfen. Das ist an sich noch nicht das Problem. Das Problem ist, das kommt aus einer Hartherzigkeit, aus einer Lieblosigkeit dem anderen gegenüber. Wenn ich wirklich liebevoll wäre, dann würde ich sowas nicht machen. Dann würde ich nicht die Beherrschung verlieren. Aber wenn ich es eben nicht bin, deswegen tue ich solche Dinge. Deswegen schaffe ich es nicht, diesen schmalen Weg zu gehen. Die Bibel sagt, das ist eigentlich unser Problem, dass wir hartherzig sind. Eine andere Sache macht ein Trampelpfad auch noch aus. Trampelpfad ist nicht nur schwer zu gehen, der ist auch meistens nicht so gut sichtbar. Ja? Meistens eine gute beleuchtete Straße kann man besser sehen von der Ferne als ein Trampelpfad. So in diesem Bild zu bleiben, das bedeutet, das ist nicht intuitiv für uns. Und ich glaube, den meisten von uns geht es so. Wenn ich jetzt gerade eben diese Sachen gesagt habe, da denken wir nicht, ah ja klar, fühlt sich richtig an, fühlt sich intuitiv an, oder? Natürlich darf man niemals ein Schimpfwort benutzen, darf nie die Beherrschung verlieren, ist doch logisch. Sondern was meistens, behaupte ich jetzt, bei mir ist es so, was in mir auf jeden Fall los ist, wenn ich sowas höre, dann kommen sofort Ausreden. Da ich sofort, was, kann doch nicht sein. Niemand ist doch so, keiner kann sich so verhalten. Ja? Ist nicht intuitiv, ist nicht das Erste, was wir denken. Natürlich müssen wir uns so verhalten, immer. Sondern wir suchen eigentlich eher Ausreden. Wir suchen eher nach Möglichkeiten, wie wir dran vorbeigehen können. Doch lieber den gut beleuchteten Weg gehen. Aber das Problem ist, das funktioniert schon bei normalen Gesetzen auch nicht. Stellt euch mal vor, jemand steht vor dem Landgericht Berlin und ist irgendein Schwerverbrechen angeklagt. Und da kommt der Verteidiger und hält die Rede und sagt, Euer Ehren, danke, genau. Ich dachte, hochwohlgeboren, aber es stimmt nicht. Euer Ehren, was Sie nicht wissen konnten, mein Mandant, der war gar nicht alleine beteiligt. Die anderen haben mitgemacht. Da sagt der Richter, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Freispruch. So funktionieren Gesetze nicht. Die normalen Gesetze, die funktionieren schon nicht so. Und Gottes Gesetze, Gottes ewigen Gesetze, funktionieren noch viel weniger so. Für Gott ist es nicht entscheidend, wer alles mitgemacht hat, sondern ob du das machst, was er sagt. Um es anders zu sagen, Gott senkt seinen Standard für Liebe nicht, weil wir keine Lust drauf haben, zu lieben. Gott senkt seinen Standard nicht, weil wir den nicht erfüllen wollen. Und das ist eigentlich das Problem. Das ist das Problem mit dem harten Herzen. Es ist nicht, dass wir nicht können. Weil die Dinge sind ja an sich nicht unmöglich. Ist ja nicht so, dass Jesus sagt, wenn du nicht mit geschlossenen Augen sehen kannst oder so, das geht halt nicht. Sondern die Dinge, die er sagt, dieses zu lieben, so zu lieben, ist ja nicht grundsätzlich ein Ding der Unmöglichkeit. Wir wollen es halt nicht, das ist das Problem. Unser ganzes Problem ist das Wollen. Wollen wir so lieben oder wollen wir es nicht? Und eigentlich müssen wir sagen, wollen wir es nicht. Deswegen sagt er, der Weg ist schmal und deswegen sagt er, wenige gehen diesen Weg. Jetzt die Frage, warum sollte man denn den Weg überhaupt gehen? Weil so bisher ist es ja so ein bisschen so, na gut, dann gehen wir ihn halt nicht, dann gehen wir halt den breiten Weg. Ja? Das ist so, wie wenn dir jemand versucht, ein gebrauchtes Auto zu verkaufen, will den Vollpreis und macht es dann nur schlecht. Sagt so, ja, der Motor, der macht schon, oh, der hat schon so viele Probleme gemacht. Das Getriebe ist auch schon ein paar Mal irgendwie hinten rüber geflogen. Und wenn du so ein bisschen von der anderen Seite guckst, siehst du jetzt nicht, aber das ist eine Delle in der Scheibe, die, das geht auch bald zu Bruch. Ja, wenn jemand das die ganze Zeit schlecht redet, dann sagst du, ja gut, dann halt nicht. Also warum sollte ich denn diesen schmalen Weg überhaupt gehen? Was springt da für mich bei rum? Ist ja die Frage. Und dafür müssen wir nochmal lesen, was Jesus sagt. Was er zu diesen Wegen sagt. Er sagt, geht durch das enge Tor. Also er sagt, geht den engen Weg. Denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Und nur wenige finden diesen Weg. Jesus sagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Er sagt, es gibt einen breiten und einen schmalen Weg und jeder geht einen von diesen Wegen. Entweder du gehst den schmalen Weg, das, was er sagt, tu das, geht den schmalen Weg. Wenn nicht, dann gehst du eben den breiten Weg. Du hast diese beiden Möglichkeiten, Trampelpfad oder Straße. Und der eine, der führt ins Verderben und der andere führt zum Leben. Was meint er damit? Man kann es erstmal ganz offensichtlich deuten, zu sagen, naja, wenn du immer schlecht gelaunt bist, alle immer beschimpfst, also diese volle Kanne, breiten Weg, ja, du scherst dich nur um dich selber, andere Menschen sind dir egal, dann verdirbt dein Leben. Deine Beziehungen gehen kaputt, deine Freunde sind weg, dein Partner verlassen dich, deine Familie sagt sich von dir los, deinen Beruf verlierst du wahrscheinlich. Also natürlich ist dieser Weg ein Weg, der, wenn man ihn sehr hart so geht, der ins Verderben führt. Auf der anderen Seite, wenn du liebevoll bist, wenn du auf deinen Mitmenschen zugehst, wenn du den Vorteil anderer Menschen suchst, dann ist das erstmal ein Weg, der zum Gelingen führt. Das stimmt, das ist so, grundsätzlich. Aber das ist natürlich nicht, wovon Jesus redet. Wenn Jesus vom Verderben redet und wenn er vom Leben redet, da redet er eigentlich vom ewigen Leben und vom ewigen Verderben. Für uns Geläufiger sind die Begriffe Himmel und Hölle. Ja, er redet, der schmale Weg führt zum Himmel und der breite Weg führt in die Hölle. Auch da wieder Problem wie bei der Liebe. Wir haben ganz komische Vorstellungen davon, was das bedeutet. Ja, Himmel denkt man so, im Himmel, da singt man die ganze Zeit Kirchenlieder, Tag und Nacht. Ja, und in der Hölle, da ist irgendwie wärmer als im Himmel. So, und da fragt man sich, was schlimmer ist. Kirchenlieder die ganze Zeit oder ja, aber das ist überhaupt nicht die Vorstellung, die Bibel von dem Himmel hat. Das Problem ist, was die Bibel sagt über den Himmel, ist der herrlichste Ort, viel herrlicher, viel schöner, viel gewaltiger als alles, was wir uns vorstellen können. Und das ist das Problem, wir können es uns halt nicht vorstellen. Deswegen benutzt die Bibel ganz oft bildhafte Sprache. Und weil ich mir auch selber nicht zutraue, das gut zu beschreiben, habe ich Jens gebeten, einen Text für uns zu lesen. Und zwar gibt es ein Lied, was ich persönlich sehr schön finde, ist aber auf Englisch, deswegen habe ich mir erlaubt, das zu übersetzen. Das heißt Made for Heaven, gemacht für den Himmel. Und in diesem Lied wird beschrieben, was uns im Himmel erwartet. Was es bedeutet, dass es den Himmel gibt. Ich habe Jens gebeten, genau, dass du einmal den Text liest.
Made for Heaven. Fühlst du dich auch, als ob hier etwas nicht stimmen würde? Als ob du hier nicht hingehörst? Damit bist du nicht allein. Schaust du zu den Sternen und spürst eine Sehnsucht in dir, tief in dir? So geht es mir auch. Im Moment sind wir noch hier, aber vergiss nicht, wohin wir gehen. Wir werden diese Welt gegen eine bessere Welt eintauschen, Abschied nehmen von Not und Schmerz. Wir werden auf Straßen aus Gold tanzen, wenn wir nach Hause kommen. Wir werden sehen, was wir in unserem Inneren immer schon gewusst haben, nämlich, dass wir nicht für das Hier und Jetzt gemacht sind, sondern für den Himmel. Sehnst du dich danach, in das Gesicht deines himmlischen Vaters zu sehen? Er wird deine Tränen abwischen und dich fest umarmen. Weißt du, dass das hier nicht das Ende ist? Es gibt noch so viel mehr. Wir sind fast zu Hause. Und unsere Lieben, die wir auf dem Weg verloren haben, werden uns entgegenlaufen, um uns in Empfang zu nehmen. Ich kann den Himmel kaum erwarten, wo der Tod seinen Stachel verloren hat, die Gläubigen den Sieg feiern werden und sich vor Jesus Christus verbeugen werden, so wird es im Himmel sein.
Der Himmel ist der Ort, wo Leid und Schmerz beendet sind, wo das Verderben, wo der Verfall verloren haben, wo der Tod besiegt ist. Das ist der Himmel. Nicht nur eine komische Vorstellung von was auch immer, das ist der Himmel. Da, wo das Glück wirklich Glück ist. Wenn wir es jetzt nicht begreifen, können wir es uns nicht vorstellen können. Die Hölle ist eben das Gegenteil davon. Also die Entscheidung ist eigentlich leicht. Die Entscheidung ist eigentlich klar. Niemand sollte in die Hölle gehen. Niemand will in die Hölle gehen. Es gibt manchmal Menschen, die sagen, ja, was soll ich mit Gott? Im Himmel ist ja Gott, ja, ist ja klar. Was soll ich damit? Ich lebe jetzt auch schon ohne Gott. Aber das ist ein schwerer Trugschluss. Du bist jetzt jeder von uns, der hier ist. Ob du an Gott glaubst oder nicht, ist egal, wird von Gott gesegnet jeden Tag. Was du Gutes hast in deinem Leben, das stammt von Gott. In der Hölle gibt es nichts mehr davon. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Also, Entscheidung völlig klar, wenn es diese beiden Wege gibt, diese beiden Möglichkeiten, dann, ja klar, gehen wir natürlich den schmalen Weg. Das ist unbequem, haben wir gesagt, ist nicht intuitiv und so weiter, aber wenn das dabei rauskommt, wäre es doch fatal, den anderen Weg zu gehen, den breiten Weg zu gehen. Natürlich nehmen wir dann den Trampelpfad, wenn wir diese Möglichkeit haben und wenn es diese Option für uns gibt. Aber wir können es nicht. Das ist halt das Problem. Wir können es halt nicht. Das ist das Fatale eigentlich an unserer Situation. Wir wissen, welcher Weg besser ist, aber wir können es nicht. Wir können ihn nicht gehen. Jetzt ist Jesus aber rumgelaufen zu Lebzeiten und hat gesagt, ich bringe eine gute Nachricht. Das ist ja noch keine gute Nachricht jetzt. Das ist ja eine furchtbare Nachricht. Ja. Es gibt einen guten Weg, es gibt was Tolles, was auf uns wartet, aber keiner kann da hingehen. Das ist ja keine gute Nachricht, das ist furchtbar. Weil der zweite Teil jetzt noch fehlt, das ist das Wichtige. Das ist eigentlich nur die Problembeschreibung bisher gewesen. Was ist unser Problem? Das ist das. Und jetzt die Frage, was ist denn die Lösung für unser Problem? Jesus sagt mal an einer anderen Stelle, was wir gelesen haben, es gibt ein schmales Tor und da ist ein schmaler Weg dahinter. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, ich bin das Tor. Und ich bin dieser Weg. Was heißt das? Was bedeutet das? Was meint er damit? Er sagt, es gibt diesen breiten Weg ins Verderben. Den gehe ich, den gehst du, den geht jeder. Und es gibt diesen schmalen Weg zum Leben, den ist Jesus gelaufen. Kannst du in der Bibel nachlesen, Jesus ist wirklich diesen Weg gelaufen, immer zu lieben, jeden Menschen zu lieben. Was er dir anbietet, ist, dass er mit dir den Platz tauscht. Denn das Besondere ist, wenn wir Jesus' Leben anschauen, muss man sagen, am Schluss ist er einen furchtbaren Foltertod gestorben. Ja, deswegen hängt hier ein Kreuz, um uns daran zu erinnern, Jesus ist einen Foltertod an einem römischen Kreuz gestorben. Also hat er ja doch Verderben gehabt am Schluss. Wie passt das zusammen? Es passt zusammen, dass er dir diesen Tausch anbieten möchte. Den Tausch, er ist den schmalen Weg gegangen, den du nicht gehen kannst. Aber er hat dafür das Verderben genommen. Und tauscht mit dir den Platz, dass du Leben haben kannst. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, Gott will gar nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht. Das gehen zwar viele auf dem Weg, aber Gott hat kein Interesse daran, dass irgendjemand auf diesem Weg geht. Er hat kein Interesse daran, dass irgendjemand nicht ins ewige Leben kommt, sondern er möchte, jeder Mensch soll in den Himmel. Und deswegen hat Gott diese Möglichkeit eingeräumt durch den Tod von Jesus Christus, die Möglichkeit für dich und für mich, das als Geschenk einfach anzunehmen. Obwohl du den schmalen Weg nicht gehst und nicht gehen kannst, gibt er dir das Geschenk, das du annehmen darfst, trotzdem das Ziel von dem schmalen Weg zu erreichen. Das ist die gute Nachricht in der Bibel. Die gute Nachricht, dass du und ich, dass wir nicht so laufen müssen. Dass wir diesen hohen Standard, den wir gesehen haben, eigentlich nicht erfüllen müssen. Sondern was Jesus tut, ist, er nimmt deinen Platz und meinen Platz ein und tauscht. Was du tun musst, die einzige Bedingung ist, du musst es annehmen, das Geschenk. Weil eins tut Gott nicht. Er senkt seinen Standard für Liebe niemals. Nicht an uns, aber auch an sich selbst nicht. Das heißt, er wird dich niemals zu etwas zwingen. Er wird dich nicht zwingen zu diesem Tausch. Ist deine Entscheidung, willst du diesen Tausch oder willst du ihn nicht? Das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss, die jeder Mensch treffen muss. Und wenn du sie nicht treffen magst, dann triffst du sie damit auch. Die Frage ist, nimmst du dieses Geschenk an oder nimmst du es nicht an? Aber Gott möchte das nicht. Gott hat kein Interesse daran. Das ist nicht so diese Vorstellung, Gott schmeißt Leute gerne in die Hölle. Die Hölle ist gar nicht gedacht für Menschen eigentlich. Das ist nicht der Ort, wo du hingehen sollst. Jeder Mensch, wie wir es in dem Lied gehört haben, ist gemacht für den Himmel. Du bist geschaffen, um im Himmel zu sein. Aber weil du selber nicht reinkommst, deswegen ebnet Gott dir diesen Weg. Und was du eben, die Entscheidung, die du treffen musst für dich ist, zu sagen, ich kann den schmalen Weg nicht gehen, schaffe ich nicht. Aber zum einen, ich möchte es versuchen, diesen schmalen Weg trotzdem zu gehen, weil ich weiß, dass Gott es möchte. Und zum anderen, obwohl ich es eben nicht schaffe, vertraue ich darauf, wenn ich am Schluss ankomme, dann nimmt Jesus meinen Platz ein. Dann komme ich trotzdem rein. Komme ich trotzdem in den Himmel, obwohl ich es nicht geschafft habe, den schmalen Weg zu gehen. Das ist die eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Das nennt man Glaube. Dieses Vertrauen da rein, zu sagen, ich versuche es, ich kann es aber nicht. Aber Jesus, du nimmst meinen Platz ein. Ich kann trotzdem in den Himmel kommen. Das ist Glaube und darum geht es am Ende. Das ist eigentlich die Frage, die wir uns alle stellen müssen, ob wir das wollen. Das kommt jetzt darauf an, wo du im Leben stehst. Das sind zwei Möglichkeiten im Prinzip. Wenn du die Entscheidung noch nie getroffen hast, noch nie bewusst getroffen hast, noch nie ernsthaft getroffen hast, dass du diesen Tausch eingehen willst, dann bitte ich inständig, dass du die Entscheidung heute triffst, genau zu diesem Tausch. Und Jesus zu vertrauen. Und dann wirst du feststellen, eine Sache wird passieren. Nämlich, du kannst zu Jesus beten und ihm einfach sagen, Jesus, ich möchte das. Ich möchte das. Ich möchte versuchen, den schmalen Weg zu gehen, aber vertrauen, dass du den für mich gegangen bist. Und dann wirst du feststellen, diese Begegnung, von der wir am Anfang geredet haben, es bleibt nicht bei der Theorie, das wird was Praktisches. Und in dieser Begegnung wird Gott deine Hartherzigkeit ein Stück weit lindern, ein Stück von dem wegnehmen, ein Stück dein Herz weicher machen, dass du doch die Möglichkeit hast, ein Stück weit diesen schmalen Weg wirklich zu gehen. Ist immer noch nicht einfach, ist immer noch nicht breiter dadurch, aber es wird möglich, ein bisschen. Und wo du es nicht kannst, wird er dich immer wieder dahin zurückbringen. Das für die von uns, die diese Entscheidung noch nie getroffen haben. Jetzt weiß ich, sitzen hier viele, die gehen diesen Weg schon lange. Ja, du weißt das, du kennst das alles, Theorie ist völlig klar. Du weißt, du hast diesen Tausch, den wird es am Ende geben, vertraust darauf, Jesus hat für dich deine Schuld getragen vor Gott, du kommst in den Himmel. Das ist wunderbar. Dann gibt es zwei Sachen, auf die wir achten müssen. Zum einen ist, dass wir nicht irgendwann aus Versehen anfangen, den breiten Weg wieder zu gehen. Weil es schnell passiert, dass man kann schnell abrutschen, der Weg ist wirklich schmal. Und deswegen müssen wir immer wieder in uns schauen und gucken, wo habe ich aufgehört, diesen schmalen Weg eigentlich zu gehen? Wo habe ich aufgehört, wirklich zu schauen, wie möchte Gott, dass ich mein Leben lebe? Liebe ich wirklich so, wie er das will, meine Mitmenschen? Liebe ich ihn so, wie er es will? Und die andere Gefahr, genauso groß, ist, dass wir irgendwann denken, wir haben es drauf. Dass ich irgendwann denke, das kann ich, klar. Ey, ich gehe den schmalen Weg, super. Von wegen schmal, ich bin Kunstakrobat. Ja, ich laufe das, keine Chance, also kein Problem. Das ist genauso gefährlich. Dass ich irgendwann denke, ich kann es ohne Jesus, das stimmt nicht. Keiner kann das. Und bei beiden Fällen ist aber die Lösung, in jedem Fall ist die Lösung immer dieselbe, nochmal zu Jesus zu gehen und zu sagen, Jesus, ich schaff's nicht ohne dich. Ich vertraue darauf, dass du meine Schuld trägst. Ich vertraue darauf, dass du mir hilfst, diesen schmalen Weg zu gehen und wo ich es nicht schaffe, vergibst du mir trotzdem. In jedem Fall ist das, ist, dass ich hoffe, was jeder geht, diesen Weg, den schmalen Weg. Ob wir neu einfach nur wieder vielleicht einen Schritt wieder auf den richtigen, auf den schmalen Weg gehen müssen oder ob du entscheiden musst, nee, ich will durch diese Pforte überhaupt erstmal durch, ich habe die noch nie durchschritten. So oder so hoffe ich, diese Entscheidung trifft jeder hier heute. Silke, ich möchte euch bitten, dass ihr schon mal nach vorne kommt. Eine Geschichte will ich zum Schluss noch erzählen, die einfach schön das illustriert, aus meiner Sicht schön illustriert. Das ist eine Geschichte, die Charles Spurgeon mal erzählt hat. Und zwar gibt's einen Mann, der hat versucht, sein Leben lang diesen schmalen Weg zu gehen und er hat es nie geschafft. Der war in seinen Süchten gefangen, der war in seinen Problemen gefangen, seine Mitmenschen haben ihn geärgert, er hat es nie geschafft, wirklich durchzubrechen zu diesem schmalen Weg, zu dieser Liebe. Und eines Tages stirbt dieser Mann und steht vor dem Himmel und fragt sich, wie komme ich da jetzt rein? Ich habe es nicht geschafft, diesen schmalen Weg zu laufen. Und dann sieht er eine Menschenmenge auf sich zukommen, eine Gruppe von Menschen, die an ihm vorbeigeht. Und er geht zu ihnen hin und fragt sie, wer seid ihr? Was seid ihr denn für Menschen? Und sie sagen, wir sind die Propheten, die Jesus angekündigt haben. Dann tritt er zurück und sagt, okay, mit denen kann ich auf gar keinen Fall in den Himmel gehen. Habe ich mich nie gemacht in meinem Leben. Und sie gehen an ihm vorbei und gehen durch die Himmelspforte, gehen rein und er hört lauten Jubel und er hört Musik und Feiern. Dann sieht er wieder eine Gruppe von Menschen, eine zweite Gruppe, völlig angezogen in weißen Gewändern. Geht zu denen hin und fragt, wer seid ihr denn? Und dann sagen sie, wir sind die, die um unseren Glauben willen verfolgt wurden. Wir haben unser Leben gelassen für Jesus. Und sagt, okay, ich habe nie mein Leben gelassen, ich wurde nie verfolgt. Ich habe schon bei ganz einfachen Sachen versagt. Mit euch kann ich auch nicht in den Himmel gehen. Und sie ziehen an ihm vorbei und gehen in den Himmel. Und wieder hört er laute Musik, hört er Jubeln und Geruf und Geschrei und einfach Menschen, die feiern, dass wieder eine Gruppe hineingekommen ist. Dann sieht er eine dritte Gruppe von Menschen. Er sieht ja schon von ferne, da braucht er gar nicht hingehen. Das sind die 12 Apostel. Die laufen dann groß mit großem Pompom. Ja, laute Musik begleitet die Apostel schon und sie ziehen rein. Und da hört er Jesu Stimme rufen, meine treuen Knechte, willkommen. Und wieder laute Musik, lauten Gejubel. Und da weiß er, mit denen, da kann er überhaupt nicht reingehen. Und der Mann ist verzweifelt, weil er da steht und fragt, wie komme ich da rein? Mit welchen Menschen kann ich reingehen? Ich habe mich nie verdient gemacht. Ich habe das nie geschafft, diesen Weg zu gehen. Ich habe nie sowas geleistet. Dann sieht er nochmal eine Gruppe von Menschen, eine größere Gruppe diesmal. Total bunt gemischt. Und keine von denen kann er erkennen, er weiß nicht, wer die sind. Und er geht hin und fragt, wer seid ihr denn? Wer bist du denn? Der erste Mann, den er findet. Und er sagt, ich bin der neben Jesus gekreuzigt wurde. Ich war mein Leben lang Verbrecher, ich habe nie irgendwas gemacht. Aber im letzten Moment, ich habe mein Leben Jesus gegeben, deswegen darf ich rein. Dann sagt der Mann, mit der Gruppe, da kann ich gehen. Das ist die Gruppe, zu der ich gehöre. Und er geht zu dieser Gruppe, gesellt sich dazu und sie ziehen in den Himmel rein. Und er denkt schon, ach, bei uns wird niemand jubeln, was haben wir schon geleistet, wir sind die Doofsten. Und entgegen seiner Erwartung ist die Musik viel lauter, der Jubel viel größer, das Geschrei noch lauter, Menschen fallen sich in die Arme. Und er versteht gar nicht, warum jubeln die denn alle? Und dann hört er wieder eine laute Stimme, die sagt, da kommen die, die durch Jesu Blut erkauft wurden. Gott verherrlicht sich nicht dadurch, dass du ein toller Mensch bist, sondern dass er dadurch, obwohl du Schuld hast, dir vergibt. Da wird seine Liebe umso herrlicher, umso größer. Darum hoffe ich, dass jeder diesen schmalen Weg geht, weil es nichts Schöneres, nichts Besseres gibt. Amen.